Eine Nachricht, die in den vergangenen Tagen etwas unterging. In der nordirakischen Stadt Süleymaniye wurden zwei Journalistinnen durch einen türkischen Drohnenangriff getötet. Ein weiterer Journalist wurde schwer verletzt. Damit möchte ich jetzt sprechen mit Sarah von Ceni, dem kurdischen Frauenbüro für Frieden e.V. Hallo Sarah.
Hallo.
Was wisst ihr denn über den Drohnenangriff am vergangenen Wochenende meines Wissens nach? Was ist da aus eurer Sicht passiert?
Genau, also am 23.08. Vor einigen Tagen wurde eben durch die türkische Luftwaffe durch einen Drohnenangriff zwei Journalistinnen von Çatır, von den Mediensender Çatır angegriffen und Gülistan Tara und Hero Bahadin. Die beiden Journalistinnen sind bei dem Angriff ums Leben gekommen und Rebin Bekir wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Und es wurden auch auf jeden Fall auch noch andere darum herum betroffen, also von dem Drohnenschlag. Es gab mehrere Verletzte. Der Angriff ist ein bisschen außerhalb von Süleymaniye, das liegt in Südkurdistan bzw. dem Nordirak, auf einer Landstraße passiert und ist leider, müssen wir sagen, nicht ein neues Ereignis. Also es reiht sich ein in eine Politik, die der türkische Staat seit vielen Jahren fährt. Und wir bewerten diesen Anschlag ganz gezielt politisch und gegen die Pressefreiheit, gegen die Meinungsfreiheit und gegen freiheitliche Kräfte, über die wirklichen Machenschaften des türkischen Staates berichten wollen, über die wirkliche Situation der Zivilgesellschaft berichten wollen, wie Gülistan Tara und Hero Bahadin das gemacht haben, die eine Stimme der Gesellschaft und der Frauen sein wollen. Und das ist halt eben dem türkischen Staat mit seiner Politik, die er auch außerhalb der eigenen Staatsgrenzen fährt, besonders eben auch in genau dieser Region Süleymaniye bzw. Südkurdistan, es wird auch KRI, also Kurdistan Region Irak genannt, die autonome Region Kurdistans. Dort ist es halt eben in den letzten Jahren eine sehr, sehr, sehr gängige Politik, dass die Türkei dort eben Drohnenanschläge macht auf Journalistinnen, auf Zivilistinnen, die eben sich für ein freiheitliches, also ein Ausspracherecht der Presse einsetzen, für freiheitliche Bewegungen einsetzen, die eben eine Friedensperspektive eigentlich formulieren.
Jetzt hast du schon einiges vorweggenommen. Blicken wir nochmal auf die drei JournalistInnen. Wer waren sie denn genau? Und du hast auch die Agentur erwähnt, für die sie gearbeitet haben oder hoffentlich auch noch tun im Fall der dritten Person, der schwer verletzten Person. Welche Ausrichtung hatte die oder hat die Agentur?
Es ist eine Agentur, eine kurdische Agentur, die aber auch eben für andere ethnische Minderheiten, aber auch ja eigentlich alle Völker in der Region sowohl Videos als auch Nachrichten verbreitet. Und Gülistan Tara war 40 Jahre alt und war seit 24 Jahren für die freie kurdische Presse Journalistin und hat eben bei verschiedenen freien kurdischen Medienagenturen gearbeitet. Zuletzt die Jahre in Çatır. Çatır ist auf jeden Fall auch verbunden mit anderen kurdischen Medien, die in anderen Regionen Kurdistans, aber auch zum Beispiel in Europa in Verbindung stehen und halt eben eine Stimme für das kurdische Volk und für andere politische, aber auch gesellschaftliche Themen, die sich auch gegen so die herkömmliche staatliche Presseagenturen zum Beispiel oder beziehungsweise darüber hinaus berichten. Und Hero Bahadin war eine 27-jährige Frau, die aus Südkurdistan selbst stammte und auch seit einigen Jahren bei Çatır als Journalistin gearbeitet hatte. Und Rimin Bekir, der Schwerverletzte, er war der Produktionsleiter und sie kam halt eben auf dem Weg, an dem sie angegriffen wurden, von einem Interview zurück.
Du hast es auch schon ein bisschen angerissen, aber nochmal genauer nachgefragt. Was meinst du, weshalb es gerade dieses Fahrzeug getroffen hat mit diesen drei Personen?
Also Reporter ohne Grenzen hat vor einigen Tagen nochmal ein Statement gemacht und hat selbst eben die Region Kurdistan, die autonome Kurdistan-Region in Südkurdistan im Nordirak als den gefährlichsten Ort für Medienschaffende eingeordnet. Dieser Angriff auf dieses Auto war der zweite innerhalb der letzten zwei Monate am 8. Juli, wurde auch ein anderes Auto von Jira TV angegriffen, wo Murat Mirza Ibrahim, ein weiterer Journalist, der gerade von einem Interviewtermin zurückkam, bei dem sie Genozidüberlebende der Jesidinnen interviewt hatten und ein Programm zum 10. Jahrestag des Überfalls des IS auf den Schengal, also auch ein kurdisch beliebter Teil Südkurdistans, gemacht hatten. Und wie ich eben schon meinte, also es reiht sich halt ein in eine Politik, in eine gesamte Drohnenpolitik, in eine genozidale Politik, die man eigentlich schon sagen kann, die sich gegen die Kurdinnen und Kurden richtet. All die Menschen, die eben eine Stimme für die Gesellschaft der kurdischen Menschen sein wollen, die ReporterInnen, sind besonders ein Dorn im Auge der türkischen Außenpolitik. Es gibt auf jeden Fall eine lange Reihe von Angriffen auf PolitikerInnen, aber eben auch JournalistInnen, die über die genoziale Politik des türkischen Staates berichten. Und ich finde es auch wichtig zu erwähnen, dass halt diese Angriffe sich vor allem auf Frauen richten. Vor einigen Jahren wurde Nagihan Akarsel, auch eine langjährige Journalistin, in Süleymaniye in derselben Stadt auf offener Straße ermordet vom türkischen Geheimdienst. Sie hat auch jahrelang daran gearbeitet, eben aufzuzeigen, wie Frauen als ein besonderer Teil der Gesellschaft eigentlich eine Friedensperspektive, eine Lösungsperspektive entgegen von Kriegen, entgegen von Besatzungen verkörpern. Und war bei der Genealogie zum Beispiel auch aktiv der Wissenschaft der Frauen und hat mit verschiedenen Friedensperspektiven, mit verschiedenen anderen Bewegungen, nicht nur kurdischen, auch arabischen, assyrischen, turkmenischen Bewegungen, Frauenbewegungen zusammengearbeitet. Auch der Angriff auf sie, das müssen wir eingereiht darin sehen, jetzt in die Ermordung von Gülistan Tara und Hero Bahadin. Wir bewerten diesen Angriff auf die Journalistinnen eigentlich als einen staatlichen Femizid. Also unserer Meinung nach ist es wichtig, dabei zu verstehen, dass Faschismus, Krieg und Besatzung letzten Endes aus der Mentalität des Patriarchats aufbaut und dass Frauen in gesellschaftlichen Kämpfen oder Widerständen, wie es in Kurdistan gibt, wie es aber zum Beispiel auch in Indien gibt, in Nordafrika, im Sudan, in Lateinamerika, in Abya Yala, überall stehen Frauen an erster Stelle. Überall sind Frauen die VorreiterInnen, die die Gesellschaft zusammenbringen, die auf ein freies Leben bestehen, die den Frieden immer wieder fordern. Und dessen werden sie halt auch die Ersten im Angriffsfeld.
Ohne jetzt die Angriffe kleinreden zu wollen, ob es sich hier um genozidale Handlungen handelt, lässt sich dahingehend wahrscheinlich auch darüber streiten und diskutieren. Kannst du das aber nochmal, also du hast es auch schon angesprochen, aber kannst du das nochmal in einen größeren Kontext setzen? Gibt es eine bestimmte Entwicklung oder ist das, was wir jetzt haben, also die gezielte Ermordung von mehreren JournalistInnen innerhalb von 2 Monaten, ist das ein Dauerzustand?
Also diese genozidale Politik, die meine ich nicht nur darauf beschränkt, dass eben diese Einzelangriffe der Drohnen passiert sind, sondern man muss dazu auf jeden Fall nennen, dass Anfang diesen Julis eine Verschärfung, also eine Eskalation des Besatzungskriegs von Kurdistan seitens der Türkei eigentlich passiert ist. Es gab großflächige Waldbrände, die gezielt auch durch Drohnenangriffe, aber auch durch Brandstiftungen gelegt wurden. Es gab eine große Zwangsumsiedlung, die Bombardierungen auf die Zivilbevölkerung, aber auch auf andere politische Kräfte in Kurdistan nimmt extrem zu und es kann eigentlich als Besatzungskrieg eingeordnet werden. Der türkische Staat hat nach den Angriffen auf Rojava, das haben sicher viele schon gehört, auf Selekanie und Afrin, wo es eben auch einen großen gesellschaftlichen und auch internationalen Aufschrei gab, tatsächlich offen angekündigt, dass sie in den nächsten Jahren das Ziel verfolgen werden, eine 30 Kilometer breite Besatzungszone, sogenannte Sicherheitszone, aufbauen wollen. Und das ist auf jeden Fall gerade ein Konflikt, den man hinter dieser Verschärfung und der Eskalation, die jetzt in diesem Jahr voranschreitet, so mit einbeziehen muss. Seit diesen großen Offensiven 2018, 2019, können wir eigentlich davon sprechen, dass es einen Krieg niederer Intensität gibt. Das heißt, es gibt nicht den einen großen Angriff, die eine große Offensive, sondern punktuell mit gezielten extralegalen Hinrichtungen durch diese Drohnenangriffe, aber auch durch andere Angriffe in Form von geheimdienstlichen Aktivitäten, wird halt eben punktuell immer wieder an Stellen angegriffen. Es wird ein psychologischer Krieg dadurch auch geführt und eben auch durch die Zerstörung von Natur, von zum Beispiel Ressourcen, von gezielten Bombardierungen von Kornspeichern beispielsweise oder Ölfeldern oder Verbrennung von Olivenwäldern und so weiter, mit allen Mitteln versucht eben die Lebensgrundlage und auch die Perspektiven für eine friedliche und demokratische Lösung von einer Selbstverwaltung, die die kurdische Gemeinschaft halt eben formuliert und eigentlich danach strebt, zu schwächen, zu unterbinden und dagegen einen Krieg zu führen. Und diese Dinge spielen halt miteinander. Und unter dem Punkt habe ich auch dieses Wort verwendet von einer genozialen Politik, weil sich eben diese Angriffe, diese Hinrichtungen gegen ein friedliches und ein Selbstorganisierung der Gesellschaft, der kurdischen Gesellschaft, aber auch anderen Gesellschaften, die in diesen Bereichen leben, richtet.
Wie waren denn die Reaktionen auf die jüngste Tötung der beiden JournalistInnen? Wie wird der Angriff denn in der Öffentlichkeit diskutiert, vor Ort, aber auch hier in Deutschland?
Also in Deutschland, zumindest von den großen Medien, gab es leider keine Positionierung richtig dazu oder dem wurde keine Aufmerksamkeit gegeben. Es gab auf jeden Fall breitflächig verteilte Aktionen, Proteste, Kundgebungen, zu denen aufgerufen wurden. Die TJKE, die kurdische Frauenbewegung Europas, hat auch zu einer Positionierung und zu Aktionen aufgerufen europaweit unter dem Motto Stopp Genozid und Femizid und keine Unterstützung für türkische Kriegspolitik. Vor Ort in Süleymaniye gab es auch Proteste, Menschen sind auf die Straße gegangen, vor allem auch Frauen sind bei diesen Protesten vorne dabei gewesen. Bei der Beerdigung, bei der Beisetzung von Gülis Tantara haben sich auch viele Menschen versammelt. Aus der Gesellschaft heraus werden diese Angriffe aufs Schärfste verurteilt, aber eine Aufklärung oder dass eben diese Angriffe zur Rechenschaft gezogen werden, bleibt von der internationalen Gemeinde ansonsten ziemlich aus. Also Reporter ohne Grenzen hat halt eben ein Statement verfasst und auch schärfste Rechenschaft gefordert und eine Aufklärung der Vorfälle. Also man merkt auf jeden Fall, dass von den gesellschaftlichen, demokratischen Kräften eine große Verurteilung davon passiert.
Was denkst du, warum fehlt der Aufschrei, sage ich jetzt mal, hierzulande über solche Ereignisse?
Also man muss auf jeden Fall sehen, dass es halt eine lange Geschichte davor gibt. Also es sind keine vereinzelten Ereignisse. Beispielsweise die Türkei als NATO-Mitglied hat halt eben auch eine wichtige Rolle, von der andere staatliche Kräfte profitieren. Deutschland hat zum Beispiel Anfang des 19. Jahrhunderts eine Waffenbrüderschaft mit dem türkischen Staat, beziehungsweise damals den Vorgängern des türkischen Staates verfasst und halt eine sehr lange Tradition, dass sowohl Deutschland der Türkei den Rücken deckt bei Auseinandersetzungen im militärischen Bereich und andersrum genauso. Auch ansonsten ist es gerade eine Schwierigkeit, dass sich auch hier in den Medien zum Beispiel immer mehr staatliche Kräfte versuchen, demokratische Meinungsfreiheit einzuschränken. Es gab zum Beispiel auch im letzten Jahr einen Angriff in Belgien auf kurdische freie Mediensender seitens des französischen und des belgischen Staates, dass wirklich davon gesprochen wird, was halt die Perspektiven sind, was die Stimmen der Bevölkerung sind in Kurdistan heutzutage. Erfährt international leider nicht die größte Begeisterung von zum Beispiel auch an Staaten gebundene Medien, dadurch, dass halt eben auch von diesem Krieg hier profitiert wird. Es gibt große Waffenexporte, die zum Beispiel an die Türkei gefahren werden. Andersherum sind zum Beispiel gerade auch die türkischen Drohnen, die Bayraktar-Drohnen, vergleichsweise zu den amerikanischen Drohnen sehr günstig zu bekommen und auch sehr niedrigschwellig zu bekommen. Diese Waffenpakte und wie sie auch eben an ökonomischen Profit gebunden sind, stehen dann oft halt darüber, dass man menschenrechtswidrige Verletzungen und Hinrichtungen thematisiert, skandalisiert und dagegen Position bezieht.
Wir beschäftigen uns ja mit der autonomen Region Kurdistan bzw. eben im Irak und blicken auf die politischen Verhältnisse nochmal vor Ort. Wie verhielten sich denn die Behörden dazu? Ich meine, nicht nur wurden da Medienschaffende getötet, sondern in der Logik von Nationalstaaten gedacht, wurde da ja auch staatliche Souveränität verletzt.
Also es gibt seit einigen Wochen ein neues Abkommen zwischen Ankara, Bagdad und Hawler. Also Hawler, Erbil ist die Hauptstadt von der autonomen kurdischen Region Irak. Und sie haben in diesem Abkommen eben wie so ein Bündnis aufgebaut und neue Abmachungen getroffen, dass sie gegen sogenannte terroristische oder aber feindliche Gruppierungen hervorgehen will, worin sie halt eben alle freiheitlichen, demokratischen Kräfte einschließen, die Kriegspolitik und auch die ökonomische Politik gerade verurteilen. Da ist es auf jeden Fall so, dass sich in den letzten Jahren auch eine Kooperation zumindest von der KDP, also der herrschenden Partei in der kurdischen autonomen Region, zusammen mit der Türkei so entwickelt hat. Also sie ergänzen da aneinander. Es hängt aber auch zusammen mit wirtschaftlichen Abhängigkeiten, mit geplanten Energielinien, die dort gerade auch gebaut werden. Also die Machenschaften des türkischen Staates auch außerhalb oder über die eigenen Staatsgrenzen hinaus werden überbrückt dadurch, dass es halt eben der Türkei auch zugutekommt, dass sie halt einen Einfluss haben auf die Kräfte vor Ort. Und so kommt es auch halt eben der KDP zumindest zugute, Rückendeckung durch die Türkei wiederum zu haben bei ihren Machenschaften. Ja, es ist etwas kompliziert. Es gibt auch noch andere Kräfte, andere Parteien in der Region, die das zum Beispiel auch verurteilen. Aber insgesamt vor diesem Abkommen, das jetzt neuestens geschaffen wurde, spielt man sich da gegenseitig in die Hände.
Wie geht's jetzt denn weiter? Womit werdet ihr euch jetzt beschäftigen oder bleibt ihr an dem Fall dran, jetzt als kurdisches Frauenbüro für Frieden e.V.?
Also wir bleiben an dem Fall dran, aber finden es halt eben auch wichtig, genau diese einzelnen Vorfälle einzuweben in eben die genoziale und femiziale frauenfeindliche Politik einzuweben in eine Geschichte von Unterdrückung. Weil wenn wir nicht verstehen, was vorher passiert ist und was gerade passiert, also wenn wir nicht die Ereignisse, die heutzutage passieren, in eine Geschichte einweben können, dann können wir auch nicht Perspektiven entwickeln, Friedensperspektiven und Lösungsperspektiven entwickeln, die uns in die Zukunft blicken lassen und die eben auch auf einen weiteren Weg uns so begleiten können. Das merkt man ja auf jeden Fall zumindest oft hier, glaube ich, wenn man die ganzen Ereignisse überschlagen sich, egal wo man hinguckt, Israel, Palästina, Ukraine, Russland, überall gibt es Angriffe auf Menschen letzten Endes. Kriege verschärfen sich. Ja, die Weltkrise fängt an, überall sich zu verschärfen. Also es herrscht eine generelle Explosivität eigentlich in der heutigen Zeit. Unsere Perspektive ist es halt, eine gute Analyse von der Geschichte her auch zu machen und zu gucken, okay, woher kommt zum Beispiel überhaupt eine Politik, die tötet, oder woher kommt eine Kriegsideologie überhaupt? Ich habe ja eben gesagt, dass wir die Analyse haben, dass Faschismus, Krieg und Macht eigentlich erst durch Patriarchat, also durch die Unterdrückung von einem gesamten Geschlecht entstehen kann. Genauso bewerten wir zum Beispiel auch Femizid oder Femizide als Besatzung. Also der Femizid an sich kommt aus dem Gedanken her, dass ein Mann denkt, ihm gehört die Frau. Er kann diese Frau besatzen, bis hin, dass er sie töten kann. Besatzung, also ein Land, ein Stück Erde, nur für sich in Anspruch zu nehmen, es vielleicht sogar töten zu wollen oder darauf sich zu eigen zu machen, entspringt aus der Ideologie, ein Land besitzen zu können. Und wir versuchen halt zu verstehen, okay, woher kommt diese Art und Weise, Besitz in die Hand zu nehmen? Woher kommt diese Ideologie, diese Mentalität letzten Endes, auf der die heutigen Kriege basieren? Und wo waren aber auch immer die Widerstände in der Geschichte? Wo waren aber auch immer die Frauen und die gesellschaftlichen Widerstände, die entgegen dieser Ideologie, entgegen dieser Mentalitäten gewirkt haben, gekämpft haben, Widerstand geleistet haben? Und wie können wir diese demokratischen Kräfte stärken? Wie können wir diese demokratischen Kräfte zusammenbringen? Beispielsweise wird es Ende dieses Jahres eine Frauenkonferenz geben zu den Themen Krieg und Frieden, bei denen wir verschiedenste Frauengruppen aus der gesamten Welt, auch mit unterschiedlichen oder vielleicht ein bisschen an manchen Punkten auch widersprüchlichen Ansätzen, Organisierungsformen oder sowas zusammenbringen, aber gemeinsam diskutieren wollen. Wie können wir eine Friedensperspektive in diesen Zeiten des Kriegs und Chaos bilden und all die Ereignisse, all die Femizide, all die Gewalt an Frauen analysieren und verstehen aber, was unsere Rolle als Lösungskraft, als Frauen darin sein kann. Und wir versuchen auf jeden Fall mit allen Mitteln, die wir haben, weiter für Öffentlichkeit zu sorgen, diese Ereignisse zu skandalisieren, aber eben auch in Verbindung zu bringen mit den gesamten Situationen auf der Welt gerade, der Krisen auf der Welt und auch im Mittleren Osten. Wir sehen aber auf jeden Fall viele Möglichkeiten auch, die es gibt, entgegen dessen eine Antwort zu setzen, wenn wir zusammenkommen und wenn wir auch entlang der Ideologie oder beziehungsweise des Slogans Jinjian Azadi, der ja auch in Rojilat im Iran und mittlerweile auch auf der gesamten Welt, heute auch in Indien, wo sich Frauen gegen Femizide auf die Straße stellen und auch von freien Journalistinnen, die gegen Angriffe sich stellen, genommen wurde, nämlich dass Frauen Leben bedeuten und etwas freiheitlich, wenn ich es fragen, und wenn sie zusammenkommen, eine Freiheitsperspektive aufbauen können. Entlang dessen haben wir auf jeden Fall auch Hoffnung und Mut, dass sich Dinge verändern.
Das sagt Sarah von Jeni, dem kurdischen Frauenbüro für Frieden e.V. Anlass für das Gespräch bot ein Angriff auf JournalistInnen, bei denen zwei JournalistInnen, Hero Ebahadin und Gülistan Tarar, ums Leben gekommen sind. Und Jeni findet, dass das ein systematisches Problem ist, das sie mit ihrem Verein und mit ihrer Tätigkeit angehen möchten. Vielen Dank, Sarah, für das Gespräch.
Gerne. Danke euch.